Heute zu Gast Anna-Sophie Herken. Sie ist Vorstand bei der GIZ, bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und wir haben uns über ihren Werdegang, über ihre Erfolgsrezepte, wie immer bei Behind the Sea, unterhalten. Unter anderem war sie mal bei der Weltbank, beim Bundeswirtschaftsministerium, auch bei der Allianz tätig und beim Hasso Plattner Kapital. Also wirklich eine sehr spannende Laufbahn, hat schon sehr viel erreicht. Und sie hat uns natürlich also unbedingt bis zum Schluss durchhören, ihre Erfolgsstrategien mitgeteilt. Sie hat auch Familie, zwei Kinder, das muss natürlich alles unter einem Hut gebracht werden, ist wahnsinnig engagiert, was das ganze Thema NGOs angeht. Da gibt es auch einiges, über das wir uns kurz unterhalten haben. Also, ich würde sagen, keine Zeit verlieren, rein ins Podcast und hört unbedingt bis zum Schluss durch, denn das war meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes und organisches Gespräch mit Anna-Sophie Herken. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Anna, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke.
Schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin ja Gast bei euch hier in Berlin heute und du bist Gast bei mir im Podcast. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor, die dich jetzt nicht kennen, und sag uns, was du heute machst.
Genau, also ich bin Anna-Sophie Herken. Ich bin seit August letzten Jahres Vorständin bei der GIZ. Das ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und ich habe davor relativ viel Buntes gemacht. Also ich war mehrere Jahre in der Privatwirtschaft bei der Allianz und war da unter anderem auch in Boards in China und in den USA. Dann war ich bei einem Family Office, habe mal eine internationale Hochschule geleitet, war in der Bundesregierung, bei der Weltbank, habe viel im Ausland gearbeitet und bin nebenbei immer recht aktiv gewesen, so was Thema Frauenrechte angeht. Ja, und bin Deutsch-Schwedin.
Sehr cool. Danke dir schon mal. Viele sagen, und wenn man auch liest, sieht man oft das Wort bunt oder dein CV ist bunt. Ich weiß jetzt gar nicht, findest du das auch, dass es bunt ist oder?
Ja, also ich habe für mich natürlich immer einen roten Faden. Also ich kann immer genau sagen, wieso ich was gemacht habe. Und für mich ist es gar nicht bunt, sondern das ist der rote Faden und der ist rot und gar nicht so bunt. Aber ich habe schon oft so gemerkt, wenn ich also nach Deutschland zurückkam und so mit Headhuntern gesprochen habe, dann war immer erstmal so dieses, ja, die hat ja so viel Verschiedenes gemacht, in welche Kiste tun wir die denn da jetzt? Aber ich glaube, es hat sich auch geändert, so der Blick da drauf.
Ja, ich glaube, es ist einerseits, glaube ich, ein kulturelles, also es ist ein deutsches Thema auch, da gibt es so diese geradlinigen Lebensläufe. Aber es ist auch ein neuer, also ist auch ein vielleicht ein bisschen veraltetes Thema, wobei es natürlich auch noch diese Expertenrollen gibt. Aber das C-Level, wie alle wissen, ist natürlich nicht unbedingt eine Expertenrolle per se, so wie sie definiert ist, sondern man muss ja ein sehr breites Spektrum an Fähigkeiten haben und auch ein sehr breites Spektrum an Charaktereigenschaften. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Also deswegen ist, glaube ich, so diese Expertise zu sagen, ich war jetzt 25 Jahre in einem Bereich und bin da super. Das gibt sicherlich noch die Notwendigkeit, aber ich finde eben viel wichtiger, so dieses reinzukommen und zu sagen, ich habe so ein Skillset. Mhm. Also ich kann super schnell begreifen, sehen, ne, wo sind die Themen, wo ist die Komplexität, die aufräumen, die nach vorne irgendwo, ich sag mal so einen Plan nach vorne entwickeln. Also so Themen, die eigentlich überall anwendbar sind, das finde ich viel, viel wichtiger und, glaube ich, kommt auch immer mehr.
Ja, das denke ich auch. Ja, erzähl uns mal, wie du in die erste Geschäftsführungsposition gekommen bist.
Überlegen, welche das war. Also die richtige erste Geschäftsführungsposition, das war bei der Hertie School of Governance. Das ist eine private internationale Hochschule. Insofern so ein Twitter-Modell. Einerseits eine Hochschule, aber andererseits eben auf Einnahmen sozusagen angewiesen. Und da bin ich durch Zufall hingekommen. Ich war vorher in London und habe bei einer Bank gearbeitet. Hatte nebenbei in Cambridge noch ein MBA gemacht und meine Kinder gerade bekommen. Und dann kam so das Angebot. Und ich hatte vorher mit Unis natürlich zu tun, weil ich studiert habe, aber das war es dann auch.
Sehr cool. Und wie hat sich das dann angefühlt, als du das erste Mal in einer Geschäftsführungsposition oder in einer Rolle warst? Hast du dir das so vorgestellt vorher? Hast du dich gefreut oder wie war das so?
Ich glaube, ich habe so dieses, ich bin jetzt Geschäftsführerin, gar nicht so wahrgenommen. Ich bin nicht so ein Hierarchiemensch. Mhm. Ich hatte eher sicherlich einen Heidenrespekt, dass ich da plötzlich so Verantwortung hatte in einem Bereich, von dem ich relativ wenig wusste. Mhm. Die Organisation war zu dem Zeitpunkt auch eher in so einer Kippelphase, also rote Zahlen. Und da, also da gab es viel zu tun. Mhm. Und das war sozusagen relativ, war relativ viel Neues auf einmal. Also das, ich mag ja immer Neues, aber das war viel Neues.
Okay. Aber dann hast du wahrscheinlich aber schon so ein Methodenkit für dich, wie du neue Sachen schnell begreifst und so weiter. Also wie machst du das? Kannst du da konkrete Beispiele geben?
Ja, weil dieses Neue ist ja auch so ein Thema, was mich immer begleitet hat. Ich bin ja oft neu in Organisationen, aber auch neu in Industrien gekommen, mhm, um so einen nächsten Schritt zu machen. Also geholt worden um, was ich, eine Transformation, einen, mhm, Wachstumskurs oder so. Insofern würde ich sagen, war da immer so mein, das war gar kein bewusstes Rezept, aber ich glaube, es gut ist, wenn man neu ist und wirklich, ich sag mal ganz salopp, keine Ahnung hat von einem Thema, dass ich natürlich sofort sehr eng mit den Leuten zusammengearbeitet habe und natürlich viel von deren Wissen, sag mal, nicht abgesaugt habe, aber eben viel um Rat gefragt habe und mich aber auch sehr stark einlese. Und ich glaube, das war auch immer so ein Erfolgsrezept, so dieses zu verstehen und durch eine enge Teamzusammenarbeit, was da gerade abgeht und trotzdem aber immer noch so einen frischen Blick von außen zu haben und sagen, da habe ich jetzt aber trotzdem mal eine Frage.
Ja. Also tatsächlich auch Interviews also führen, ne? So ein bisschen.
Genau, also Interviews und genau, also so Mischung. Also ich lese natürlich auch viel, aber vor allen Dingen viel Interviews, viel Meetings, Bilaterals, einfach um die Organisation auch zu verstehen.
Super, ja. Wie machst du dann so ein Interview? Schreibst du da mit oder hast du da, überlegst du dir vorher wirklich konkrete Fragen? Wie setzt du das auf?
Ja, also in meiner ersten Position war ich noch so voll, wie man so lernt, auch beim MBA, so voll strukturiert und hatte so Fragenkataloge, die ich ausgefüllt habe. Inzwischen nicht mehr so. Also ich mache mir natürlich Gedanken, aber manchmal ist ja auch gut, keine Struktur zu haben, sondern eben einfach mal zu hören, was da so kommt.
Okay, ja, sehr guter Tipp. Und danach ging es ja eigentlich immer so in geschäftsführenden Positionen und Vorständen weiter. Das heißt, das macht dir dann schon Spaß, auch die Gesamtverantwortung zu tragen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass man Entscheidungen treffen muss, wo wir meiner Meinung nach vielleicht auch immer müder werden, ja, weil man immer mehr Optionen hat heutzutage und man kann immer mehr Daten auch analysieren. Das heißt, ich habe das Gefühl, manchmal werden die Leute auch so entscheidungsmüde. Bist du da auch manchmal entscheidungsmüde?
Nö, ich entscheide gerne. Ich entscheide auch schnell und habe auch keine Angst vor Entscheidungen oder falschen Entscheidungen. Also ich versuche natürlich, die richtigen zu treffen, aber nö, gar nicht. Und ich bin schon, ich treibe so gerne an und bin da sicherlich auch eher schnell. Und deswegen finde ich es auch schön, in so Verantwortungspositionen zu sein, dass ich dann nicht drei Leute über mir habe, die dann immer sagen, das geht aber nicht und das geht nicht, sondern ich kann es dann selber entscheiden.
Sehr gut. Ja, ich frage auch immer mal, was sind so die Charaktereigenschaften, die man haben sollte, wenn man im C-Level kommt oder wenn man im Management tätig ist. Was würdest du da nennen, so vielleicht die Top 2, 3 Charaktereigenschaften, die wichtig sind?
Ja, ich muss sagen, wahrscheinlich ist eine Einschränkung, je nachdem, welche Art von, es gibt sicherlich verschiedene, also Rollen auch, also insofern kann ich es nur für mich sagen. Mhm. Ich glaube, ich habe eine gewisse Angstfreiheit, also auch gerade Entscheidungen zu treffen und eine große Neugierde, also mich.
Okay.
Ich habe sozusagen viel Energie, weil ich viel sehen, lernen, hören und gestalten will.
Okay, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Oder was sind so Sachen, die du vielleicht auch entwickeln musstest erst, wo du gemerkt hast, da muss ich vielleicht aufpassen oder das brauche ich noch oder würde ich gerne noch mehr, noch neugieriger sein oder was auch immer. Ja.
Ich glaube, das Wichtigste war, weil ich ja oft so von außen gekommen bin, also zum Beispiel auch in die Allianz bin ich ja reingekommen, ins Lebensversicherungsgeschäft.
Also super komplex auch, ne?
Ja, super spannend, ne? Intellektuell finde ich total spannend. Und da sitzen natürlich Leute, die das ewig machen und echt super schlau sind. Mhm. Und ich glaube, so dieses da reinkommen mit so einem, natürlich bin ich dann auch eher so bescheiden und denke, oh Gott, ich verstehe das alles nicht, die können das alle viel besser. Und dann zu einem Punkt zu kommen und zu sagen, die werden das immer besser verstehen in der Tiefe, aber jetzt bin ich gut genug, um irgendwie ein Urteil fällen zu können oder den ersten Move zu machen. Das war, glaube ich, sowas, was ich erst lernen musste. Mhm. Dass ich dachte, okay, ich kann es jetzt nicht 150%ig, aber ich glaube, ich durchschaue es. Mhm.
Muss man dann eigentlich auch also als C-Level-Managerin schon darauf achten, dass das Team die Sachen ausgleicht, ne, dass man so eine gesunde Mitte findet? Wenn du zum Beispiel sehr, sehr mutig und sehr neugierig bist, brauchst du ja wahrscheinlich auch die Risk-Manager und solche Leute, ne?
Ja, genau. Also genau, es ist immer eine gute Mischung. Ich brauche immer die Leute, die dann auch sagen, ja, also bedenk mal das und das. Ich bin natürlich dann auch so vom Typ her dann immer, wenn jemand dann sagt, ja, nee, das haben wir schon dreimal gemacht und es funktioniert nicht, sicherlich dann immer so diejenige, die sagt, ach, ist doch egal. Aber natürlich genau dieses Drumherum. Und ich bin ja auch vom Background her Juristin. Insofern ich habe ja so dieses in Bedenken und in Risiko zu denken, das habe ich ja irgendwo auch mal gelernt, aber
eigentlich schon, ja. Habe ich jetzt auch gedacht, ja. Wie ist das, oder lots uns mal einmal durch einen Tag von dir durch, weil was mich sehr interessiert ist natürlich, wie schafft man viele Dinge gleichzeitig, weil du jonglierst ja auch einige Bälle, wir haben jetzt gelernt, MBA in Cambridge, also ist ja berufsbegleitend gewesen,
genau,
oder?
Ja. Genau,
dann auch Familie, du hast bestimmt noch ein, zwei Hobbys, da kommen wir später vielleicht noch dazu, aber lots uns mal so vom Aufstehen bis zum Schlafengehen durch so einen Tag durch.
Ja, ist total schwierig, weil jeder Tag so anders ist. Gerade in der jetzigen Position, weil es gibt ja dann Tage, wo ich auf Dienstreisen bin, sind ja im Ausland sehr aktiv. Also in der Regel, wie gesagt, stehe ich auf und ich habe zwei schulpflichtige Kinder, die sind Teenager, also halbwegs selbstständig, aber trotzdem gucke ich, dass die irgendwie so auf die Schiene kommen, pünktlich in die Schule gehen. Und dann hängt das wirklich vom Tag ab. Also entweder ich habe Meetings oder wir haben viele Sitzungen bei uns intern. Dann bereite ich mich meist noch so eine Stunde darauf vor, lese nochmal Sachen. Bin dann doch recht viel in Meetings, also das ist was in meinem jetzigen Job, da sind relativ viele Gremien und Meetings und versuche dann zwischendurch immer, das glaube ich so die größte Challenge, so Freiräume zu haben, um zu lesen, weil ich bin natürlich auch jetzt, wenn ich jetzt schon ein paar Monate dabei bin, habe ich eine enorme Lernkurve hinter mir, aber auch noch vor mir und ich merke, dass ich werde schlecht gelaunt, wenn ich nie Zeit habe, Sachen zu lesen, weil mir das Spaß macht und das versuche ich so. Mir dann noch so reinzuquetschen.
Okay. Aber wann stehst du auf ungefähr in der Früh?
Also 6 oder so.
Also manchmal auch Frühaufsteher, ja, oder?
Ja, ja.
Okay. Ja. Und was hast du dann so eine Morgenroutine? Gibt ja so, manche Leute haben ja wirklich so eine sehr methodische Morgenroutine.
Nee, das habe ich nicht. Aber meist, bevor ich die Kinder irgendwie dann, oder die wecken sich inzwischen selber, ich mache dann schon sehr früh E-Mails, einfach weil ich dann so sicher gehen will, dass alles, sodass ich so alles erstmal im Griff habe für den Tag.
Okay. Und dann wahrscheinlich viel Kinder dominiert auch in der Morgen.
Ja, dann Kinder, wobei wir jetzt, die sind ja in einem Alter, wo es relativ einfach ist und dann, jeder Tag ist komplett unterschiedlich.
Okay.
Also, das ist schwer zu sagen.
Okay, und bist du jemand, der feste Arbeitszeiten im Sinne von, dass du sagst, okay, so um 18 Uhr ist Schluss oder dass du sagst, du machst lieber zwischendrin frei und hast dann irgendwie so flexibel?
Ja, das ist also im jetzigen Job, da arbeite ich gefühlt irgendwie fast immer. Aber ich sage, regulär ist es sicherlich anders. Aber ich bin ich arbeite gefühlt immer auch an Wochenenden, aber nehme mir auch dann Zeit, wenn irgendwie was ist. Also wenn ich sage, jetzt möchte ich mit dem Kind was machen oder was ich, Sport oder so, dann, dann würde ich, also ich bin kein Freund des geregelten sozusagen 9-to-5, ja.
Ja, das macht schon Sinn. Also ich glaube, da muss man, also es gibt auch unterschiedliche Typen. Manche Leute, glaube ich, die sind produktiver oder so, wenn sie irgendwie ihren 6-Stunden-Block haben und dann frei oder so oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man erfolgreich sein will, dann gehört es, glaube ich, auch so ein bisschen mit dazu, oder? Weil viel ist ja jetzt so die Gegenbewegung zu sagen, nee, also wir brauchen wieder geregeltere Arbeitszeiten und die Leute kriegen viel Burnout auch heutzutage. Deswegen, aber du sagst auch, wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht, dann braucht man das eigentlich nicht zu regulieren so richtig, oder?
Ich glaube nicht, dass es so ein Rezept für alle gibt. Mich stört überhaupt nicht, nachts oder am Wochenende zu arbeiten, ja. Weil es mir Spaß macht. Aber ich würde mir dann auch den Freiraum nehmen, weiß ich nicht. Also habe ich auch mit den Kindern, als die klein waren, um 15 Uhr die irgendwo abzuholen und was anderes zu machen. Mhm. Okay. Also sozusagen für mich ist das perfekt, aber verstehe auch, wenn Leute das anders haben wollen.
Klar. Aber wenn man so viel schaffen möchte oder auch parallel macht und so, ne, gerade so mit Executive Education und dann Kindern und Hobbys und Arbeit, dann muss man schon einen gewissen Preis zahlen, oder? Also man muss schon sagen, also man muss schon mehr machen einfach, ne? Also es ist so, von nichts kommt nichts.
Ja, ist interessant, weil ich habe das nie so empfunden, weil es mir immer so Spaß, also ich war ja immer so getrieben, auch mit dem MBA und das, ne, dieser Wahnsinn neben. Dann, es war erst ein kleines Kind und das zweite wurde dann ja, also meine Tochter wurde dann ja geboren. Das war alles, wenn ich zurückgucke, denke ich, es war bescheuert und Wahnsinn, aber ich habe es nicht als schlimm empfunden, weil es mir so Spaß gemacht hat. Also insofern ist so diese Trade-offs, für mich war das so, das ist, ich habe keine großen Hobbys, ich lerne gerne. Und es macht mir Spaß und es gibt mir Energie. Und deswegen war das nie so eine Frage. Aber klar, wenn ich zurückgucke, denke ich auch manchmal, es war jetzt ja nicht so richtig gesund wahrscheinlich.
Klar. Also genau, das ist aber genau der Punkt, weil ich glaube, Leute sehen das dann manchmal und denken sich so, wie kann das gehen? Aber die haben dann vielleicht auch noch andere Hobbys, ne? Die sind dann vielleicht irgendwie 1-2 Stunden am Tag irgendwie unterwegs oder gucken Netflix, was auch immer. Guckst du viel Netflix?
Oder nee, irgendwas? Nee, Nee.
Sind bestimmt auch 5 Stunden die Woche, die manche Leute oder so dann halt dafür einsetzen. Die setzt du dann für Cambridge.
Ja, genau, aber das ist ja wie gesagt, für jeder ist da ja anders. Dafür mache ich zum Beispiel viel so wenig Sport, was auch nicht gerade so die super beste Entscheidung ist.
Ah, okay. Also Sport ist zum Beispiel was du gerne mehr machen würdest. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Gibt es irgendwas, was du sagst?
Ja, ich nehme mir das immer vor und kaufe mir dann immer Turnschuhe und sowas. Aber muss ich mehr machen?
Okay, ja. Hast du irgendeine Sportart oder sowas, was du gerne machst oder was du früher gerne gemacht hast?
Ich habe früher total viel Hockey und Fußball gespielt, also wirklich richtig passioniert. Und das ist so ein bisschen das einzige Thema, das jetzt, dann würde ich das gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich, ist das so eine Ü-irgendwas-Frauenmannschaft noch gibt, wo ich nochmal einsteigen kann. Aber also das könnte ich mir nochmal vorstellen.
Ja, wir schauen mal nach, vielleicht gibt es das in Berlin, so eine Hobbymannschaft.
Fußball, alte Fußballfrauen.
Ja, Hobby und Hockey.
Ja, genau.
Ja, sehr cool. Ja, wie sieht es bei dir so, was das ganze Thema Gesundheit etc. angeht? Achtest du da sehr drauf, dass du zum Beispiel dich gesund ernährst? Jetzt haben wir gerade schon über Sport gesprochen. Irgendwelche anderen verrückten Hacks, Kältetherapie, Meditation, Schweigekloster?
Also Meditation, genau, habe ich zigmal mir Apps runtergeladen, auch schon so einen Kurs gemacht, irgendwie, ich weiß auch nicht, kriege das nicht bei mir integriert, obwohl ich da voll dran glaube, aber irgendwie finde ich schwer zu integrieren. Ansonsten, ich versuche einfach, halbwegs genug Schlaf zu bekommen und sobald, ich bin jetzt auch kein Gesundesser, aber ich bin Vegetarierin, also solche Sachen, ich glaube, ich bin so in der Mitte, ich versuche keine Ausschläge, keine Extremausschläge zu haben im Leben.
Okay, aber es ist, glaube ich, sowieso, was so dieses Thema auch Langlebigkeit und so angeht, glaube ich, auch ein gesunder Weg. Da gibt es, glaube ich, sogar auch Studien, dass viele dieser Völker, ich glaube, Blue Zones heißen sie, habe ich mir jetzt mal irgendwie vor ein paar Monaten...
Wie heißen die?
Blue Zones.
Blue Zones, okay.
Ja, genau. Ja. Habe ich mich vor ein paar Monaten mal auch durch einen Podcast-Gast mit auseinandergesetzt, die trinken auch Wein und rauchen auch Zigaretten teilweise und machen keinen Extremsport, aber werden irgendwie 100 aufgrund der Kombination aus sozialen Aspekten, halbwegs gesunde Ernährung und ein bisschen Bewegung so. Ne?
Also es ist, ich glaube, auch so eine Balance und wo ich halbwegs gut und diszipliniert bin, ich habe ein gutes soziales Umfeld. Also ich habe ganz alte Freunde und Freundinnen und sowas ist mir wichtig und da habe ich auch Zeit für.
Stimmt, das bleibt natürlich auch manchmal auf der Strecke, ne? Wenn man sehr Job vertieft ist. Aber da hast du so regelmäßige einfach Treffen auch und so.
Ja, das sind auch so alte Schulfreundinnen und so. Und das finde ich wichtig, auch weil das natürlich nochmal so ganz andere Welten sind, weil wir kennen uns ewig und machen ganz unterschiedliche Sachen. Und das finde ich wichtig auch, dass ich Leute habe, die gar nichts mit dem Job zu tun haben.
Was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
Also diverse Sachen. Also ich wollte immer irgendwas Gutes machen, so was die Welt retten. Ich hatte dann ja mal so dieses UNO-Generalsekretärin, als Höhenflugziel. Journalistik hat mich immer interessiert. Ich fand auch mal so Kriegsreporterin ganz interessant, aber eigentlich immer so dieses Internationale hat mich interessiert. Frieden, Gerechtigkeit, solche Sachen.
Das hat ja dann eigentlich...
Bin ich wieder da gelandet.
Ne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du machen, wenn du jetzt nicht so in der Geschäftswelt oder jetzt nicht direkt Geschäftswelt jetzt wiederum, aber so, weiß ich nicht, ein Café eröffnen, Rockstar oder sowas?
Nee, also wenn ich jetzt ein neues Leben hätte oder jetzt mit dem, wie ich meinen Skills, die ich jetzt habe, weil da bin ich ein bisschen begrenzter.
Ach so.
Also beim neuen Leben hätte ich Ideen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich so kann eigentlich. Also was ich dann noch besser könnte oder anders könnte.
Ja, machen wir einfach mal so freie Gründe.
Frei neues Leben. Also in meinem nächsten Leben, wenn es das geben sollte, dann würde ich, glaube ich, ich hätte ja immer Medizin und Forschung und solche Sachen, so ganz naturwissenschaftlich, das würde mich auch nochmal interessieren.
Da bist du hast, glaube ich, kommst aus einer Medizinerfamilie.
Ja, genau, aber auch so dieses, habe ich so aus pubertärem Trotz, glaube ich, immer ausgeschlossen. Aber denke ich jetzt, das hat sowas, das hat so Sinn, das hat Purpose, aber es ist spannend und das würde ich in meinem nächsten Leben machen.
Cool. Ja, das waren schon mal sehr, 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 sehr schöne Insights. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Sachen, die du mit uns geteilt hast. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht noch auch sagen möchtest? Wir haben ja ganz viele C-Level-Manager, die zuhören. Also es ist so die, sag ich mal, auch der Mittelstand und auch drumherum, links und rechts hier aus dem deutschsprachigen Raum, die da hier viel zuhören. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du noch gerne teilen?
Ich weiß nicht, ob die jetzt meinen Rat brauchen. Vielleicht wäre eher so ein Austausch ganz interessant.
Ja.
Mich würde natürlich aber eher interessieren, wie viel Schnittmenge es eigentlich gibt. Ne? Also wie viel, das weißt du wahrscheinlich auch besser durch deine Interviews. Also gibt es so einen roten Faden, der uns verbindet? Oder ist das, also gibt es so, wo du sagst, das sind so Eigenschaften oder Erfahrungen, die du immer feststellst? Weil das finde ich eher interessant.
Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ich frage immer nach dieser Charaktereigenschaftenfrage und da kommen unterschiedlichste Antworten. Was ich aber jetzt ohne das wirklich alle Episoden ausgewertet zu haben, aber was sehr viel kommt, ist Durchhaltevermögen. Also Grit heißt das ja heutzutage. Gibt es auch ein sehr bekanntes Buch. Das ist was Leute sehr viel nennen und auch, sage ich mal, dieses Durchhaltevermögen zu haben, wenn viele Leute sagen, dass man, was man macht, vielleicht nicht der richtige Weg ist.
Ja.
Was ja dann nochmal doppelt schwierig ist. Also ich glaube, das kommt sehr, sehr viel. Und ansonsten gibt es unterschiedlichste Charaktereigenschaften. Ich würde es fast gar nicht sagen, dass es da wirklich ein kleines gemeinsames Vielfaches gibt, sondern wahrscheinlich Durchhaltevermögen. Ich habe auch mal gelesen, ich glaube, es gibt auch Studien dazu, dass die Leute, die, sag ich mal, sehr ins Top-Level kommen, auch manchmal so ein bisschen psychopathisch sind.
Ja, das habe ich auch schon mal gelesen.
Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt und ich weiß auch nicht genau, ob es da nicht ein Spektrum gibt. Also, weil wenn man an einen Psychopath denkt, denkt man dann mal gleich so, so komplett durchgeknallte Leute. Aber es gibt natürlich auch vielleicht ein leichtes Spektrum an Psychopath oder sowas.
Vielleicht war das früher auch so, dieses Psychopath ist für mich ja auch so dieses nicht empathisch zu sein, die Bedürfnisse anderer Menschen nicht zu sehen. Ich weiß gar nicht, wiefern das jetzt so mit Modern Leadership noch vereinbar ist. Also das weiß ich gar nicht.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die Leute trauen sich auch mehr, auch in ihrem Berufsalltag. Gerade wenn man jetzt so die jüngste Generation anschaut, die lassen sich nicht so wirklich einfach nur einschüchtern beispielsweise. Und dann glaube ich, als Psychopath kommst du nicht weit, weil dann gehen die Leute einfach.
Ja.
Kündigen, gehen woanders hin. Werden Influencer, haben wir vorhin drüber gesprochen.
Genau.
Oder Streamer.
Der hat so viel, die haben alternativen Gamer. Wobei diese Grid-Sache finde ich interessant. Auch die Frage, das wäre meine Frage an dich und deinen anderen C-Level. Dieses, genau, was du gesagt hast, das Persönliche, weil das ist so, wenn ich zurückgucke, die Frage, immer dieser Spagat zwischen man ist, wie man ist und man sieht Sachen anders und glaubt da ganz fest dran. Und ich glaube, man braucht es auch für den Erfolg, dass man manchmal alle sagen A und man sagt, nee, ich gehe aber hier B lang. Und was macht das mit einem selber? Also auch für die Persönlichkeit, wie viel muss ich mich aufgeben, wie viel kann ich mir selber treu bleiben und anders sein und andere Wege gehen? Also das ist ja immer so ein Balanceakt und den finde ich, den löst man intuitiv, aber der ist, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt. Jetzt fällt mir gerade noch eine Frage ein, die wollte ich noch stellen. Und zwar auch das Thema Familie. Also ich habe einerseits viele Leute, die haben schon Familie, na klar, die sind schon im C-Level und schon länger erfolgreich unterwegs. Ich habe auch Leute, die interessieren sich dafür und vielleicht stehen die gerade auch so in einem Schneidezweig und sagen sich, muss ich das eine oder das andere? Du machst ja beides. Vielleicht da mal so ein bisschen detaillierter, weil ich habe oft das Thema, dass wenn ich andere Gespräche anhöre und gerade auch bei erfolgreichen Frauen, die sagen dann so, ja, das geht dann schon irgendwie, aber sagen irgendwie nicht so im Detail, wie genau. Also ist es dann zum Beispiel, hat man Nannies, muss man sich wirklich sehr eng mit seinem Partner auch wirklich gleichberechtigt, also nicht nur so tun, als ob, sondern wirklich gleichberechtigt abstimmen. Wie sieht denn da so ein Setting aus, dass man beides schafft?
Also ich glaube ja wirklich, dass das Beste ist, sich gar nicht so einen Kopf drüber zu machen. Und ich hatte ja gesagt, das Glück, dass ich eben diese schwedische Sozialisierung habe, die nochmal anders ist als die deutsche und ja meine Kinder bekommen habe, als ich auch in den USA und in London unter Vertrag war und das ist ja auch nochmal anders, also da macht man sich einfach nicht so einen Kopf, da haben sagen wir, die meisten Frauen Kinder und arbeiten Vollzeit und also das ist nicht so ein Thema. Also ich glaube, gerade sich nicht Gedanken machen und das pragmatisch lösen und ich glaube, was total hilft, ist, wenn man so eine 80%-Mentalität hat bei einem, also sowohl dann auch beim Job sagt, okay, dann gehe ich eben früher, es wird schon. Ich bin auch großer Fan, man hat super Teams, man sollte auch delegieren. Manchmal macht es einem auch zu einem, glaube ich, guten Boss oder Chefin, weil man eben auch wirklich dann, man hat ja ein Team, was die Basis ist.
Absolut.
Und bei Kindern, ja, also ich frage meine Kinder auch oft, ich sage so, vielleicht sind die zu jung, um jetzt da Kritik zu üben, aber nee, also ich glaube, es gibt ja immer zwei Elternteile oder oft, auch wenn es nur einen gibt, dann gibt es Nannies, Omas, Nachbarn, Freunde und das war irgendwie, hat immer gut funktioniert. Aber ich glaube, es ist eher so dieser innere Schritt zu sagen, ich bin jetzt nicht die Mutter, die zu jedem Hockeyspiel fährt, aber ich bin auch nicht die, die immer als Letzte aus dem Büro geht, auch wenn ich die Vorgesetzte bin.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass man das auch ein bisschen so den Umständen oder der Umwelt zuschreiben kann. Ne? Wenn man natürlich ein Setting schafft, wo es einfach nicht cool ist, wenn jemand irgendwie um 16 oder um 15.30 Uhr oder wann auch immer geht, weil er die Kinder von der Kita abholt, dann entmutigt man ja die Leute auch, obwohl die Menschen meist, das Gefühl, die Kinder haben, die sind meistens effizienter auch, weil die haben natürlich noch dieses Äußere, wo sie sagen, oh, ich muss heute noch das, ich habe das und jenes, dann arbeiten die vielleicht auch einfach schneller. Deswegen
Ich habe immer Teams mit vielen jungen Müttern, oft alleinerziehende Müttern gehabt, ne? Aber ja, die haben das im Griff. Und wie gesagt, bei meiner ersten Geschäftsführungsposition in Deutschland war das ein Thema. Und ich weiß, dass ich dann wirklich ganz bewusst mich auch entschieden habe, so oft um 16 Uhr oder 15 Uhr sichtbar nach Hause zu gehen, als die Chefin. Ja. Und ich weiß, dass es da auch echt in meinem Team so Gegrummel gab. Das gab es noch nie. Und vorher waren sowieso nur Männer auf der Position. Und arbeitet die denn? Und das muss man aushalten. Ne? Das war für mich auch so, ich so dachte, ich fühlte mich so, am liebsten hätte ich mich über einen Notausgang noch ausgeschlichen. Aber so dieses, das so ganz so sichtbar zu machen, gehört aber auch dann dazu, um die Kultur zu verändern. Und es hat auch viel verändert.
Ja, das finde ich auch wichtig. Das ist vielleicht ein guter Aufruf an die Top-Level-Manager, Managerinnen, die zuhören.
Und auch die Männer.
Genau,
beide. Die sollen das erst recht machen.
Genau. Also, dass da einfach gezeigt wird, dass das auch in Ordnung ist, weil erstens möchte man gute Talente haben und nicht alle guten Talente kriegen keine Kinder. Insofern schließt man die dann damit aus. Und zweitens ist es auch einfach, also ich persönlich finde es völlig normal so, ne, dass man halt auch einfach ein familiäres Leben hat und dass man den Leuten dann das Vertrauen gibt, dass die sich abends nochmal hinsetzen oder dass sie trotzdem ihre Sachen auf die Reihe kriegen. Ich glaube, das steht außer Frage.
Ich glaube, es ändert sich auch viel durch die jüngere Generation. Insofern bin ich da zuversichtlich.
Hoffen wir mal, ja. Was sagen deine Kinder, wenn du sie ab und an mal fragst? Was fragst du die da eigentlich dann genau? Also
ja, es war interessant. Das war das erste Mal in dieser Corona-Zeit, war ich ja plötzlich, bin ich ja zwischen Berlin und München gependelt, war ja oft auch dann in China und USA und öfter weg. Und dann saß ich da plötzlich so als Glucke zu Hause und habe Mittagessen gekocht und habe meine Kinder begluckt. Und das war interessant, weil ich fand das total toll. Ich dachte, endlich habe ich Zeit mit meinen Kindern. Und wir saßen da so in dieser klassischen Phase alle dann in unseren Pyjamas zu Hause den ganzen Tag mit Homeschooling. Und die fanden das irgendwie überhaupt nicht gut. Und ich frage die immer wieder auch so, wenn ich längere Reisen mache, jetzt auch nach Afrika oder so, da stört euch das oder irgendwas. Aber die, also erstens kennen sie es nicht anders. Und nö, gar nicht. Die sind ganz wunderbar selbstständig. Es gibt ja auch einen Vater, es gibt Großeltern und alles. Also, vielleicht kommt das später, aber ich glaube nicht. Also wie gesagt, also es ist ja auch so was Deutsches. Ich meine, es geht ja in Schweden und im angelsächsischen Raum ist es ja ganz anders und die wirken jetzt nicht alle verstört, die Menschen.
Ja. Wie ist das in Schweden, also so zum Unterschied? Ich habe mich jetzt nicht so detailliert damit beschäftigt.
Da ist eben viel gleichberechtigter. Das war auch bei mir so, dass beide Eltern auch, also das ist ja schon lange her, immer gearbeitet haben voll und relativ, also ich glaube, es gibt immer noch mehr, was die Frauen so leisten müssen, aber es ist halbwegs aufgeteilt und ist aber auch ein Modell, wo es ganz normal ist, also sowohl für Männer als auch Frauen, einfach um 16 Uhr nach Hause zu gehen, die Kinder abzuholen. Also man hat dann eben nicht so ein Nanny-Modell, sondern das ist einfach okay.
Man macht es halt selber, ne?
Ja, also auch in Karriereposition, da wird niemand angeguckt. Und das finde ich eigentlich so ein Optimalszenario.
Sehr cool, ja. Hey, das hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ganz lieben Dank, dass du bei Behind the Sea zu Gast warst. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch dann.
Vielen Dank dir.
Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt auf jeden Fall eine Bewertung dalassen für den Podcast. Ich freue mich immer über jedes Feedback. Also auch, ob es negativ oder positiv ist, das ist mir egal. Ich versuche das dann natürlich einzubauen, wenn es konstruktiv ist. Und natürlich auch Direktnachrichten auf LinkedIn finde ich immer super. Ich tausche mich ja auch regelmäßig mit den Zuhörenden aus. Und ja, deswegen freue ich mich da natürlich immer drüber. Der Podcast ist nur möglich, weil ich natürlich auch noch einen anderen Job habe. Das ist ja nur ein Hobby hier, wie die meisten wissen. Also auch gerne mal auf atreus.de vorbeischauen, wenn ihr gerade die Fragestellung im Unternehmen habt. Habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, gerade für so Interim Assignments, also vorübergehende Projekte, Programme. Da kommt gerne mal auf mich zu. Können uns ja mal unterhalten. Vielleicht können wir euch helfen. Und wenn nicht, war es sicherlich auch ein gutes Gespräch. Anna, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.